So, ich begrüße Sie und beginne mit dem Hinweis, dass ich nicht genau weiß, wie lange die heutige Sitzung dauert, weil mein Husten- und insgesamt Verkühlungszustand noch also nicht ganz vorhersehbar ist und ich möglicherweise irgendwann dazwischen sage, das war's für heute. Oder aber an Sie übergebe, dass Sie es weitermachen, dass wir es weitermachen, wie immer. Ich möchte zu Beginn eine Sache erwähnen, die sich in der letzten Woche entwickelt hat und die etwas auch mit Sachentwicklungsprozessen zu tun hat, gemeinschaftlicher Art, wie diejenigen, über die wir ja hier insgesamt reden, und zwar speziell mit dieser handgreiflichen Transkriptionsaktion, die wir haben, die ich ja für außergewöhnlich und in meiner eigenen Erfahrung noch nie dagewesen betrachte. Ich habe Ihnen da die Mitschrift vom 5.12. nochmal zur Erinnerung projiziert. Es hat mit solchen Initiativen das folgende an sich, dass wenn man, dass es sie sozusagen, zunächst mal gibt es nicht, wenn es gibt, ist jeder begeistert und wenn, oder sind viele begeistert, und wenn dann die Realität gesetzt ist und diese Möglichkeiten da sind, dann steigen plötzlich die Erwartungsniveaus. Ich habe das selber mit dem Streaming und mit dem MP3-Download erlebt und Ihnen ja auch schon mitgeteilt am Anfang der Vorlesung, dass es so ist, kaum hat man sich die Idee gegeben und der Idee ist man der Idee gefolgt, man macht die MP3s zugänglich. In der zweiten, dritten Woche kommen schon die ungeduldigen Fragen, wo sind sie denn, ich brauche sie. Etwas, was man niemals gehabt hat, womit man nicht gerechnet hat, wird plötzlich zu etwas, was man gerne hat und was auf die richtige, sozusagen absehbare Art und Weise vorhanden sein soll. Ich rede da jetzt nicht drüber, was die Logik davon ist und was man davon meinen soll, aber es ergibt sich mit den Transkriptionen ein ähnliches Szenario. Ich selber bin bisher einfach davon ausgegangen, dass das wunderschön ist, dass wir das haben, dass es gut für Sie ist und dass man damit zufrieden sein kann. Es haben aber in letzter Zeit einige Leute darauf aufmerksam gemacht, wenn Sie sich das anschauen, die Transkriptionen, dass die von unterschiedlicher Qualität sind. Das ist mir auch schon aufgefallen und das ist aber genau jetzt so eine Beobachtung, die man in unserem Kontext nicht als Konkurrenz in Qualitätskampf betrachten sollte, sondern die sich einfach dadurch ergibt, dass verschiedene Leute, die an derselben Arbeit dran sind und diese Arbeit zur Verfügung stellen jeweils, verschiedene Leute mit einem verschiedenen Hintergrund, mit einer verschiedenen Expertise und auch vermutlich mit verschiedenem Zeitbudget herangehen, und das sieht man einfach. Und das führt dazu, dass einige Fragen deutlich werden, die man explizit machen sollte, sie zurückspeichern sollte und verbinden mit der Bitte, auch hier weiterzuhelfen. Also auch hier das Prinzip der gemeinschaftlichen Arbeit, wenn geht, anzuwenden. Und die Sachen, die explizit zu machen sind, sind die folgenden. Transkriptionen sind nicht Tonaufnahmen, sind nicht sozusagen, und vor allem sind Transkriptionen, wie der Name sagt, nicht das Überspielen, also so, Transkriptionen können nicht verstanden werden in Analogie, in glatter Analogie zum Überspielen von einem Tonband auf eine CD oder auf eine DVD oder was immer Sie wollen. Das würde eine 1:1 Abbildung sein, die man zum Beispiel von einer Maschine in die andere Maschine reintun kann. Transkriptionen sind ein Wechsel des Mediums vom Gesprochenen zum Geschriebenen und enthalten damit auch eine sehr interessante Lehre über Medienvielfalt. Insbesondere heißt das, dass jemand, der sich hinsetzt und schlicht und einfach alles das, was ich hier zum Teil stotternd oder hustend verkünde, getreulich in eine Schriftform bringt, weder mir was Gutes tut, noch den Leserinnen was Gutes tut, noch der Schrift was Gutes tut, sondern hier muss ein Filter eingebaut werden. Alle Transkriptionen haben das auch aufgegriffen. Der Andreas Kirchner hat das ja in den ersten beiden Transkriptionen ausgesprochen vorbildlich gezeigt, dass es zum Beispiel Überschriften geben soll und muss, weil ich hier nicht mit Überschriften arbeite, aber für das Lesen einer solchen Sache Überschriften mehr oder weniger unerlässlich sind. Sie wollen nicht, ich meine, Sie kennen vielleicht mittelalterliche Corpora-Texte, die völlig ungegliedert über Seiten lang dahingehen. Aber das wollen wir doch jetzt hier nicht zum Vorbild machen. Es kommen also Gliederungen. Und es ist auch so, dass im Redefluss manches einmal schief geht, manche Sätze hängen bleiben, manche Erläuterungen ein bisschen umständlicher ausfallen oder bezogen sind auf die jeweiligen Situationen, die in der Schrift dann nicht so rüberkommen. Kurzum, es gibt hier großen oder einigen zumindest Reorganisationsbedarf in den Transkriptionen und ich wollte Ihnen das an diesem Beispiel hier eben zeigen, an der Transkription vom 5.12. Und da hat wiederum der Andreas Kirchner hat sich ein bisschen hilfreich betätigt. Ich zeige Ihnen mal den Vergleich. Da können Sie auch eine neue Option vielleicht für Sie im MediaWiki sehen. Sie können Änderungen an Seiten vergleichen, die auch möglicherweise zeitlich auseinander liegen. Das ist hier die letzte Version vom 17. Dezember und ich vergleiche das mit der gegenwärtigen aktuellen Version. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass aus meinem ein bisschen, das wollen wir wieder mal vergrößern hier, da sehen Sie hier zum Beispiel, dass meinen doch etwas stotternden, das First Monday gibt es seit 1999 in etwa und ist im Prinzip eine online, eine freie Zeitschrift, in der entscheidende wichtige Beiträge zur Open Source Entwicklungsthematik finden lassen. Da fehlt ein Sich wahrscheinlich. Das Sich fehlt vermutlich in meiner Darstellung. Sollte man eben sozusagen freundlicherweise in der Transkription mit reinschreiben und in zumindest drei von diesen Sammelzeitschriften wird fokussiert zusammengefasst. Der Herr Kirchner hat aus dem was Lesbareres gemacht. Vor allem hat er dann etwas getan, was ich Ihnen hier zeigen möchte. Er hat die Aufzählung der unterschiedlichen Artikel eben hier entsprechend strukturiert und verlinkt, sodass man das hier sehen kann. Und das ist unterschiedlich, das ist einfach unterschiedlich von dem, wie es zu diesem Zeitpunkt war. Da war das so, ne? Das ist einfach unschön und leicht schöner zu machen. Also ich bitte Sie, wenn Sie selber eine Transkription gemacht haben, das noch einmal darauf durchzuchecken. Vielleicht auch, wenn Sie in der Weihnachtszeit sich vorbereiten auf die Prüfung am Ende des Jänners oder so und solche Sachen finden, das auch selber auszubessern. Und ich glaube, es ist nicht nur eine rein technische Bemerkung. Da bin ich an einer Stelle, die ich mehrfach schon gesagt habe. Man könnte natürlich der Auffassung sein, dass das eine Nicety ist. Ob das jetzt in einem großen Blockparagraphen steht oder ob es in einer schönen Listenpräsentation ist, macht für den Inhalt nicht so viel. Das ist aber, wird mir immer deutlicher, nicht einfach eine formale Geschichte. Das ist ungefähr, also zu sagen, das ist einfach eine formale Geschichte, das ist irgendwie so hochnäsig, wie zu sagen, ein Programm ist ein Programm, egal ob ich jetzt eine gute Bedienungsanleitung habe oder nicht. Stimmt wohl, dass Leute, die wissen, worum es geht und die einen entsprechenden harten Willen haben, auch ohne Bedienungsanleitung sich durch ein Programm irgendwie durchfinden können. Aber die Effektivität des Programmes, der Benutzung und der gesamten Geschichte, der Rückmeldungen auch, wird nicht unwesentlich beeinflusst von solchen Effekten. Schärfer noch gesagt, man kann eben nicht genau zwischen den essentiellen und den peripheren Effekten in einem solchen Fall unterscheiden. Es ist in der Logik von Gemeinschaftsproduktionen, die mit unterschiedlichen Niveaus arbeiten, unterschiedlichen Fähigkeiten arbeiten. In der Logik solcher Produktionen ist es, dass hier überraschende Effekte entstehen können durch Neues in Gebrauch nehmen und dass die Möglichkeit neuer Verwendungsweisen dadurch gesteigert wird, dass so etwas zugänglicher gemacht wird, ist, glaube ich, einsichtig. So viel zu den Transkriptionen. Ich komme jetzt zu dem Thema des heutigen Vorlesungsprogramms und erinnere daran, dass in der Logik der Vorlesung zunächst einmal der letzte Punkt war theoretisches Potenzial. Ich hatte die Open Source Bewegung kurz auch länger skizziert. Ich bin dann auf die Stallman-Raymond-Debatte eingegangen und ich habe das letzte Mal dann eine ganze Reihe von Artikeln ins Gespräch gebracht, in denen mal deutlich wird, was da alles angestoßen wird. Und die Diskussion das letzte Mal war an der Stelle, glaube ich, auch sehr hilfreich, um solche Punkte wie User Innovation, Partizipation noch deutlicher zu machen. Was ich vorhabe als die sozusagen als den vorletzten großen Inhaltsblock dieser Vorlesung ist jetzt Bereiche kurz, zugegebenermaßen allzu kurz, Ihnen vorzustellen, in die hinein diese Entwicklungen wirken, die andererseits von sich selber her auch schon mit ähnlichen Problemen beschäftigt sind. Also und die in bestimmten Fachdisziplinen zugespitzter sind, sodass Sie sehen können, in welche möglichen Richtungen dieses theoretische Innovationspotenzial zu spezifizieren ist, wenn man sich der Sache näher und tiefer, wenn man sich sozusagen tiefer in die Sache hineinarbeitet. Und für heute soll das die Ökonomie sein. Vorgesehen sind dann noch, Sie wissen es, zweitens der Eigentumsbegriff, also die Eigentumsordnung, Copyright, Patente und Innovationsforschung. Diese drei Sachen will ich ansprechen. Und für die Ökonomie möchte ich vorstellen zwei repräsentative Positionen aus ausgesprochen unterschiedlichen ökonomischen Traditionsrichtungen. Das eine aus der Richtung der politischen Ökonomie, die sich über Adam Smith, Marx, kritische Theorie in eine gegenwärtige Diskussion der Wissensgesellschaft fortentwickelt hat. Das ist André Gortz hauptsächlich. Und das ist also, wenn Sie wollen, der linke Zweig der Ökonomie, der auf eine sehr aufgeschlossen positive, produktive Art und Weise diese Impulse der Open-Source-Bewegung aufgegriffen hat. Das ist mir aber auch wichtig und sogar besonders wichtig, Ihnen gleich auf jemanden anderen zu präsentieren, der nur für Fachökonomen in bestimmten Zusammenhängen eine bekannte Person ist, der sonst in der Philosophie keine Rolle spielt, der aber Beiträge geleistet hat, die an vieler Stelle analog zu dem sind, wie Sie sehen werden, was der André Gortz geschrieben hat und der aus dem sogenannten neoklassischen Ansatz kommt, der also zur Hälfte Mathematik und zur anderen Hälfte quasi analytische Theoriebildung, also ein Vertreter der Grenznutzen-Wertlehre, Paul Romer. Die Beiträge, die er ebenfalls über die über das gegenwärtige Wirtschaftssystem unter dem Aspekt von Ideenproduktion als Wirtschaftsfaktor vorgelegt hat. Diese Beiträge möchte ich Ihnen als zweites vorstellen, um Ihnen also von diesen beiden Flanken her einen Eindruck darüber zu vermitteln, welche Aussichten man unter diesen beiden Aspekten gewinnt. Die erste Sache ist also André Gortz, ein kleines Büchlein, das er geschrieben hat 2004, Wissen, Wert und Kapital zur Kritik der Wissensökonomie. Es ist sein letztes Buch. Er ist, glaube ich, vergangenes Jahr, er hat Selbstmord begangen mit seiner Frau vergangenes Jahr. Um das zu verstehen, was er macht, ist es sinnvoll, auf eine kurze Rückblende zu machen auf die Basics der klassischen Ökonomie von Adam Smith, die sich so ausnimmt als Beschreibung der Entwicklung des kapitalistischen Systems in Großbritannien, die Ausgangsvoraussetzungen für die Explosion ökonomischer Produktivkraft, die uns letztlich die Neuzeit, in der Neuzeit den Kapitalismus gebracht hat, ist die Beobachtung, dass man dazu die folgenden Ingredienzien braucht. Man braucht Land, man braucht Arbeitskraft und man braucht Kapital. Sie können dahinter gut sehen, welche sozialen Größen sich dort finden lassen. Also der Adel, der über eine Form von Remunerationssystem, also über Ressourcen verfügt, wo er einerseits Bodenschätze aus dem Land haben kann, wo er Fabriken hinbauen kann, diese Fabriken so anlegt natürlich, dass eine Arbeitsteilung eingeführt wird. In dieser Arbeitsteilung, das sind die Analysen von Adam Smith, ganz, ganz kurz und nur in Abkürzung gefasst. In solchen Fabriken wird durch die Segmentierung von bestimmten Arbeitsschritten und durch ihre Mechanisierung und ihre Verteilung auf verschiedene Leute ein viel, viel höherer Output erzeugt. Es kann also mehr produziert werden, wenn Arbeiter dazu gebracht werden, mit Hilfe von Maschinen die verschiedenen Teile halbautomatisch zu erzeugen und damit einen Wert, einen zusätzlichen Wert zu erzeugen. Und dieser zusätzliche Wert ist dann das, was abgeschöpft wird von den Kapitalisten. Diese Erinnerung an den Adam Smith Ansatz habe ich jetzt deswegen hier reingebracht und ist notwendig deswegen, weil es in diesem Ansatz hauptsächlich um greifbare Werte geht. Also Land, Kapital und Arbeitskraft, menschliche Arbeitskraft, die einzelne menschliche Person, die dort aufmarschieren muss, die dort verfügbar ist. Das sind alles Sachen, die man in eine Liste schreiben kann, die man quantifizieren kann, die man in einer Kalkulation, wie viel soll man investieren und so, einigermaßen gut behandeln kann. Und das führt, das sagt jetzt noch nicht der André Gortz, aber das sage ich als einen Zwischenschritt, um dorthin zu kommen, wo der André Gortz beginnt. Das führt dazu, dass in unseren klassischen ökonomischen Betriebsaufstellungen, Bilanzen, Abrechnungen und so weiter, sich zeigt, dass eine Firma, wenn sie zum Beispiel an die Börse geht, ausweist, wir besitzen so und so viele Fabriken, wir besitzen so und so viele Häuser, wir haben diese und diese Materialien aufgestapelt, also unser Eisenbestand oder unser, was immer der Rohstoff ist, Papierbestand, wenn es eine Papierfabrik ist oder so, der ist so und so und das können wir in der Weise taxieren. Und der Wert der Firma ergibt sich dann aus den ausstehenden Rechnungen, aus den Schulden und aus dem Wert des ganzen des Betriebsvermögens, das diese Firma hat, eben inklusive des Werts dessen, woraus sie ihre Produkte macht. Das ist schön und gut und hat aber, ich sage, das ist auch eben komplett schlaglichtartig, um Ihnen nur das Problem zu zeigen, hat zu einer ausgesprochenen Anomalie geführt im gegenwärtigen Zustand der letzten 20 Jahren. Wenn Sie jetzt nicht General Motors ansehen, also nehmen Sie das vor der Krise, General Motors vor der Krise oder General Electric vor der Krise oder Coca-Cola, das sind die Firmen, von denen ich hier geredet habe, wenn Sie jetzt nicht die nehmen, sondern wenn Sie sowas nehmen wie Microsoft oder Sun oder Siemens, wenn Sie solche Firmen nehmen und sehen, wie diese Firmen ihre Bilanzen legen und wie die bewertet werden auf der Börse. Das ist ein purer, das ist ein völlig, völlig positivistischer, purer Hinblick auf das, wie es mit solchen Firmen ausschaut. stellt sich nämlich heraus, dass eine Firma wie Microsoft einen gigantisch hohen Wert hat im Vergleich zu einem Betriebsvermögen, einem greifbaren Betriebskapital, das gänzlich lächerlich ist im Vergleich zu General Motors oder einer anderen Firma, die Waschmaschinen erzeugt oder sowas. Das widerspricht der Logik von Adam Smith, die ich Ihnen gesagt habe, in einer relativ deutlichen Art und Weise. Bei Microsoft haben sie nichts. Sie haben natürlich in Redmond ein wahrscheinlich sehr, sehr schönes schlossartiges Betriebsgelände und so. Aber das ist gänzlich lächerlich im Wert zu dem, was die Firma wert ist. Und die Frage stellt sich jetzt, warum ist die Firma verdammt nochmal so viel wert? Wo kommt der Wert her? Sowas ist nicht vorgesehen von Adam Smith. Das ist nicht etwas, was sich sozusagen an Produktionseinheiten messen lässt. Und die Antwort, ist einfach, also nicht einfach, aber der Terminus der Antwort ist einfach. Man spricht eben von Anführungszeichen Intellectual Capital, Wissenskapital, Potenzial zur Erzeugung von Produkten. Das ist das, worum es da geht. Die Kenntnis davon, also bei Microsoft ist es so, die Kenntnis davon, ein Betriebssystem umsetzen zu können, von dem man weiß, dass es sich millionenmal verkaufen wird, diese Kenntnis ist das, was die Firma wertvoll macht. Also eine geistige Kapazität, nicht eine materielle Kapazität. Und das wiederum hängt damit zusammen, da komme ich jetzt zum nächsten Schlagwort, dass in ganz anderen Beobachtungszusammenhängen auch schon deutlich ist, dass wir in einer postindustriellen Gesellschaft leben, das heißt in einer Gesellschaft, in der es nicht mehr darum primär geht, dass wir Hochöfen und andere große Raucher spuckende Produktionsstätten haben, die viel Beton, Zement und anderes produzieren, sondern dass die treibenden Faktoren unserer Wirtschaft die sind, die mit kognitiven Kapazitäten zu tun haben, die mit Veränderung, mit neuen Produkten, mit besseren Produkten, mit Kommunikationsformen zu tun haben. Entscheidend viel natürlich mit Internet und auch Softwarekompetenz. Und alle diese Kapazitäten sind nicht in der konventionellen Weise erfassbar. Und insofern ist die Wissensgesellschaft als der Rahmen, als das Ambiente, in das hinein jetzt wirtschaftlich zu produzieren ist, ist diese Wissensgesellschaft das Environment, in dem wir mit unseren Analysen zu wirtschaftlichen Analysen auch hineinzupassen haben.
Man kann aber, glaube ich, schon wieder diese Unternehmen vergleichen, oder wenn man jetzt einfach sagt, der Börsenwert ergibt sich aus einer Gewinnerwartung heraus sozusagen, und es spielt halt keine Rolle, was da jetzt dahinter steckt. Also die Aktionäre, die erkennen sozusagen das Potenzial, das geistige Potenzial eben genauso an wie das materielle. Also wenn man einfach von Gewinnerwartung sozusagen spricht, dann kann man die beiden trotzdem ganz gut vergleichen.
Selbstverständlich. Also Geld kommt in beiden Fällen raus, ja. Was das Schöne an der Ökonomie und worauf ich drauf gekommen bin, wie ich mir das genauer angeschaut habe, ist allerdings das, die wollen es ja genauer wissen. Also die Ökonomie als theoretische Wissenschaft ist nicht einfach die Beobachtung des Börsengeschehens, sondern die stellen sich so eine Frage wie, wir haben in der Industriegesellschaft bestimmte Formeln gehabt und bestimmte theoretische Ansätze gehabt, die uns gestattet haben, vorauszusehen, vorauszusagen, unter welchen Umständen Preise zum Beispiel entstehen, wie Preise funktionieren, diese Umstände funktionieren jetzt nicht mehr ganz so. Ich werde beim Roma weiter unten noch drauf kommen, der sagt eines, das kann ich an der Stelle vorwegnehmen, der sagt eines, die Schönheit, das ist nämlich auch, das ist sozusagen auch ein wirklich wunderschönes Beispiel für das, was Sie auch ansprechen, glaube ich. Die Schönheit der klassischen Theorie des Marktes, der durch Preise reguliert wird, ist die, dass ein Preis zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllt. Und zwar nehmen wir einen Bauern, der sich fragt, ob er Weizen oder Soja anbauen soll. Dann schaut sich der Bauer an, wie viel kostet der Weizen am Markt. Und nachdem wie viel der kostet, der Weizen am Markt, entscheidet er sich, ob sich das auszahlt für ihn. Und die Leute, die Weizen brauchen, sollte ich doch dann gleich herunter. Hier ist es. The miracle of the market system is that for objects, also er macht hier einen Unterschied, Vorgabe, Unterschied zwischen Ideen und Objekten. Ja? Ideen sind diese sozusagen geistigen Inputs in den Wirtschaftsprozess. Für Objekte, especially transformed objects, there is a single price which does two different jobs. It creates an incentive for somebody to produce the right amount of a good, and it allocates who it should go to. Also die Produktion der Ware in der richtigen Menge und die Verteilung der Ware auf diejenigen, die sich unter den jeweilig gegebenen Umständen leisten können, wird sozusagen durch den Preis reguliert. A farmer looks at the price of a bushel of wheat and decides whether to plant wheat or plant corn. The price helps motivate the production of wheat. On the other side, when a consumer has to decide whether to buy bread or cornmeal, the price allocates the wheat between the different possible users. One price does both jobs, so you can just let the market system create the price and everything works wonderfully. Das ist das, er nennt es natürlich ein bisschen ironisch auch das Miracle, aber im Prinzip verstehen Sie, worum es geht. Sie wissen, was Sie sich leisten können und diejenigen, die das produzieren, was Sie gerne haben wollen, orientieren sich in der Entscheidung über die Menge dessen, was sie produzieren, an dem, was sie sich leisten können. Und auf diese Art und Weise, und in dem Moment, in dem überproduziert wird sinkt sozusagen der Preis, die Menge derjenigen Personen, die sich das leisten können, steigt. Aber die Frage ist offen, ob bei gesunkenem Preis die Produzenten noch immer bereit sind, das zu produzieren. Wenn sie das nicht sind, dann werden sie aufhören zu produzieren. Damit steigt der Preis wieder. Das sind die schönen Hydraulik-Voraussetzungen in der klassischen Ökonomie. Und der Punkt ist jetzt der, worauf der Roma hinweist, Das geht auf diese schöne Art und Weise, geht es mit Gedanken nicht, mit Ideen nicht, weil der wesentliche Faktor ist der, dass es die Knappheit nicht gibt. Das, was wir das letzte Mal angesprochen haben, schon als die non-excludable Kategorie, also ich kann eine Idee mit vielen anderen teilen und ich kann auf die Dauer nicht verhindern, dass die Idee sich verbreitet und überspringt. Ich kann sie nicht gänzlich für mich selber reservieren. Das führt dazu, dass es keine, dass es an dieser Stelle kein sogenanntes Law of Diminishing Return gibt, also einen abnehmenden Ertrag, der eine Sache teurer und teurer, also weniger und weniger, weniger und weniger effektiv macht, je mehr ich das pushe. Eine Idee kann ich vergleichsweise unbeschränkt in die Welt verkünden. Das kostet nicht mehr, wenn ich die Erdölförderung, um ein Beispiel zu nennen, ansehe, dann ist es so, je mehr Erdöl ich haben möchte, desto teurer wird auf längere Zeit dann auch die Fördermethode. Nicht? Also wenn ich die simpelsten Möglichkeiten, Erdöl zu bekommen, ausgeschöpft habe, dann stehen mir immer weitere, teurere Mittel zur Verfügung. Das heißt, die nächsten und nächsten und nächsten Tonnen Erdöl werden immer teurer. Bis ich nicht mehr, also und dies, das ist die Idee des Neoklassizismus, ist ja unter anderem der, dass an dieser Stelle, wo jedes nächste Unit teurer wird, irgendwann einmal die Entscheidung fällt in diesem Bereich, das rentiert sich nicht mehr und damit wird Erdöl nicht mehr produziert, weil es zu teuer ist, um auf den Markt unterzukommen. Die Besonderheit von Ideen ist, dass sie das nicht haben. Und da bringt er jetzt das wunderschöne Beispiel der Roma, nämlich das Beispiel der oralen Rehydration. Das ist eine simple chemische Entdeckung für Durchfall, ist in, sozusagen wichtig und interessant, vor allem für Kinder in Afrika. Wenn du ein vom Durchfall geplagtes Kind hast, dann ist es praktisch tödlich, wenn du ihm was zu trinken gibst. Ich habe jetzt die medizinischen Dinge nicht genau gecheckt, aber man hat herausgefunden, dass ihn mit einer Lösung im Prinzip von Salz und Zucker, er schreibt es irgendwo anders, glaube hier schreibt es nicht, er schreibt es oben dann. Also wenn man dem statt nur Wasser zu geben, in das Wasser ein bisschen Salz, also komplett simple, billige, normal Chemikalien da rein tut in dieses Wasser, dann entsteht der negative Effekt nicht und die Kinder überleben. Also als ein wirklich klassisches Beispiel davon, dass eine simple Idee, die anzuwenden praktisch nichts kostet, eine riesige Menge von positiven Effekten hat, also zahllose Leben rettet. Und wenn man sich jetzt das ansieht, das ist weit weg von Adam Smith. Ja? Das ist nichts, was in der klassischen Ökonomie je besprochen worden wäre. Aber was deswegen in der Ökonomie jetzt eine Rolle spielt und wichtig wird, weil die Einsicht darin, dass wir als Wirtschaftsfaktor Ideen haben, die jetzt funktionieren, die, das generiert ja Wert. Das ist ja ein großer Wert für eine Volkswirtschaft, wenn die Kinder nicht sterben. Und dieser Wert ist nicht, das sind nicht die Tabletten, die Anti-AIDS-Tabletten zum Beispiel, die ihre eigene ökonomische Logik haben. Es ist nicht der Wert des Hausbaus und so, solcher materiellen Werte. Man kann natürlich sagen, Kinder sterben auch weniger, wenn das Sanitätssystem funktioniert, wenn es die nötigen hygienischen Voraussetzungen gibt und so weiter. Das sind eher diese handfesten Sachen. Aber an dem Beispiel ist deutlich, sie sterben einfach deswegen weniger, weil jemand die richtige Idee gehabt hat. Und die Frage ist jetzt, das Resultat dieser langen Auseinandersetzung, die Frage ist jetzt, was ist diese Idee wert? Ich finde es so attraktiv, die Wirtschaft hier mit reinzunehmen, weil es so ein Reality-Check ist, weil man normalerweise als Philosoph in einer Welt lebt, wo man sagt, ja, Ideen sind großartig, aber sind gerade deswegen großartig, sie hängen aber deswegen mit der Wirtschaft nicht zusammen. Wirtschaft ist ganz was anderes, die rechnet nach Börsenberichten. In diesem Kontext kann man das sozusagen aneinander testen. Und er sagt, das ist jetzt der Punkt, warum ich darauf gekommen bin als Antwort auf Ihre Frage. Es gibt hier nicht einen Preis, der gleichzeitig den Effekt hat, dass solche Ideen erzeugt werden und den Effekt hat, dass die Leute diese Ideen verwenden, weil in dem Moment, in dem es da ist, verwenden es alle, oder können es alle verwenden, die es brauchen, weil es praktisch nichts kostet, aber wenn es nichts kostet, wer hat die Ideen? Wenn man eine Vorstellung hat davon, dass solche Ideen erzeugt werden sollen, dann ist das vom ökonomischen Standpunkt her quasi nicht realistisch zu sagen, dass die nur aus großer Freundlichkeit der Menschheit gegenüber erzeugt werden. Also ökonomisch werden sie nur erzeugt, wenn er Profit drinnen ist. Ne? Das würde einen Preis, einen sehr, sehr hohen Preis implizieren, der aber wiederum kontrastiert mit dem, dass die Leute sich das dann gar nicht leisten könnten, wie man bei AIDS sieht. Ne?
Also dazu vielleicht ein Hinweis, ich war bei dem Vortrag von Thomas Pogge, wo es genau um diese Problematik gegangen ist, eben wie kann man Pharmakonzerne motivieren, Sachen zu erfinden oder auch herzustellen, die im Endeffekt dann keinen hohen Preis und einen hohen Impact, also diesen Health Impact haben. Und von wem wird das also gefördert oder wie kann man verhindern, dass das nicht leistbar ist für die Menschen dann?
Präzise, und was war seine
Antwort? Also er schlägt vor oder er hat so ein Programm, er nennt das Health Impact Fund. Das ist ein riesiger Fonds, jetzt in erster Linie die reicheren Länder der Erde jetzt einmal einzahlen sollen. Und es werden dann sozusagen Projekte gefördert, weil ja die Pharmaindustrie irrsinnig lange Zeiträume hat, wo sie ein Produkt oder ein Medikament eben entwickelt. Und es wird eben Geld zur Verfügung gestellt für Medikamente. Und da gibt es einen ganz bestimmten, also eine ganz bestimmte Methode haben die erfunden, um eben diesen Impact zu messen, nämlich in dem Sinn, dass es vielen Menschen auf einfache, also Krankheiten, die jetzt vernachlässigt werden zum Beispiel, oder dass es einfach wirklich konkrete Auswirkungen hat, also dass die Leute das Medikament dann auch bekommen, dass es eben auch ankommt und so weiter. Also es gibt da so einen Kriterienkatalog sozusagen, den dieses Medikament dann erfüllen muss, damit diese Firma sozusagen über diesen Fonds das Geld wieder zurückbekommt. Mhm. Also das ist irgendwie die Idee. Mhm. Also eine gemeinschaftliche Förderung von Medikamenten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so produziert werden würden, weil sie eben zu wenig Profit abwerfen. Ja,
ja. Mir war das auch, ist natürlich auch aufgefallen, der Poke-Vortrag, ich konnte nicht hinkommen. Aber das könnte man auch linken. Es, genau, genau. Also die Konsequenz vom Romer hier ist ja jetzt dann auch vorhersehbar, nicht? So what price should you charge people for using it? Und sie haben, wenn wir sozusagen hier dabei sind, können wir dieses Kapitel vorwegnehmen, weil wir hier jetzt eben extra auch den Verweis auf das, was ich das letzte Mal genannt habe, auf die Tragedy of Commons haben. Jeder kann die Idee zur selben Zeit verwenden, darum gibt es keine Tragödie des Commons im intellektuellen Bereich. Es gibt kein Problem der Übernutzung einer Idee. Wenn man eine Idee frei zur Verfügung stellt, hast du keines von den Problemen, die du hast, wenn du Objekte frei zur Verfügung stellst. So, darum ist das effektive Verfahren für eine Gesellschaft, ist es, wirklich hohe Belohnung für Wissenschaftler zur Verfügung zu stellen, die so etwas wie die orale Rehydrationstherapie entwickeln. Aber dann passiert das Folgende. Hier steht sie, Adrian. But then, as soon as we discover it, we give the idea away for free to everybody throughout the world and explain, just use this little mixture of basically sugar and salt, put it in water and feed it to that kid. So with ideas you have this tension. You want high prices to motivate discovery, but you want low prices to achieve efficient widespread use. You can't with a single price achieve both, so you push things into the market. So if you push things into the market, you try to compromise between those two, and it's often an unhappy compromise. Hier drin, in diesem letzten Satz, ist viel von dem, worüber wir uns jetzt auch beschäftigen, mit drin enthalten. Nicht? Man kann sagen, wenn man das jetzt auf Linux bezieht, also und auf die Open-Source-Entwicklungen bezieht, kann man sagen, die Entwicklung, die ich nachgezeichnet habe, wie es dazu gekommen ist, dass so ein Betriebssystem oder auch ein einzelnes Programm immer in dessen Rahmen erzeugt worden ist. Diese Entwicklung hat ausgesprochen, ist also hauptsächlich auf dem Ideenbereich, hat es auf dem Ideenbereich hat sie stattgefunden, hat nicht diese Form von materiellen Ressourcen gebraucht. Das ist ein wesentlicher Punkt einer Netzgesellschaft, dass also in der Internetgesellschaft die Kommunikationskosten und Planungskosten für solche Prozesse drastisch minimiert werden. Man braucht also nicht nur braucht man nicht nur ist es so, dass es Güter sind, die nicht aus Materialien bestehen, sondern aus Strukturen, sondern die Entwicklung dieser Strukturen wird praktiziert, wiederum durch Informationsstrukturen, die keine Flugreisen oder sonstige Sachen brauchen, weil das jeder zu Hause machen kann. Also alles das liegt im Ideenbereich, ist darum und hat damit aber erzeugt ein Gut von hohem Wert für die Gemeinschaft, dass die Leute, die das erzeugt haben, eigentlich mit einer großen Belohnung ausstatten sollte. Das ist ja etwas, wovon viele Leute sehr, sehr viel haben. Worin liegt jetzt diese Belohnung? Worin liegt die Belohnung? Und das ist einmal das eine. Das ist die große Gretchenfrage, die Ökonomen an die Open-Source-Bewegung stellen. Wie gibt es das, dass Leute ein solches Produkt erzeugen, ohne dass sie bezahlt werden dafür? Ja? Das ist natürlich etwas, was die Ökonomen sehr interessiert. Das darf es eigentlich nicht geben. Das ist irgendwie eine Jungfrauengeburt. Hier gibt es, ich habe Ihnen das gesagt, gibt es schon mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen. Die erste, die da prominent geworden ist, die von Josh Lerner und Jean Tirole, The Simple Economics of Open Source, wo sie sich das mal ein bisschen genauer anschauen und einen sehr differenzierten Befund vorschlagen, was für Motive es da überall gibt, dass sich das doch auszahlt. Es gibt also de facto genügend Konstellationen und genügend Interessen, die damit im Spiel sind, die erklären können, warum Ideen, wenn ihre Produktion vergleichsweise ziemlich billig ist, obwohl ihr Wert vergleichsweise hoch ist, dann produziert werden. Aber das wollte ich jetzt hier sozusagen nebenher sagen. Das Zweite, was hier drinnen steht und was eben auch für Open Source eine Rolle spielt, ist, wenn ich jetzt diese hochwertigen und billigen geistigen Produkte habe, um so zu sagen, dann ergibt sich auch die Frage, wie werden die in den Markt eingeführt? Wie funktioniert das, wenn die in einer Marktsituation eintreten, die nun genau die Eigenschaften haben, die sie sagen, nämlich dass da was gezahlt und verlangt wird an Geld. Das ist der Punkt, den er hier anspricht mit dem Unhappy Compromise. Und das ist der Punkt, der angesprochen wird, wird natürlich auch mit den Pharmafirmen, um auf das nochmal zurückzukommen. Denn die Sache ist klar, bei den Pharmafirmen handelt sich's plus minus auch um sowas Ähnliches wie die Geschichte mit dem Wasser, also mit dem Salz und dem mit dem Zucker und dem Salz, weil nämlich, wenn man die Tabletten im Einzelnen anschaut und sozusagen schaut, was da drin ist, dann sind das chemische Bestandteile, die also nicht im Entferntesten das wert sind, was für die Medikamente zu zahlen ist. Und man hat an dieser Stelle eben greifbar die Situation, dass man Wissen zahlt, aber jetzt ein Wissen, das im Fall der Pharmafirmen, anders als bei Open Source, das eben beansprucht wird als Cash Cow, dass das Geld reinbringen soll und das geschützt wird von der Gesellschaft, durch Patente insbesondere. Da sind wir dann beim Thema vom nächsten Mal, also diese Eigentumsrechte. Um es an der Stelle nochmal so zu sagen und Paul Romer aus einem anderen Artikel zu zitieren, wenn man sagt, geistige Werte haben die Qualität der Non-Rivalness und der teilweisen Ausschließbarkeit, Partial Excludability. Also Ideen sind einerseits, wie gesagt, teilbar und andererseits nur teilweise privatisierbar, sagen wir, oder bei sich zu behalten, eine Partial Excludability. Und er sagt in diesem Artikel, dass die Qualität der Non-Rivalness, das liegt an der Sache selber. Das liegt am Unterschied zwischen Materie und Ideen. Das haben Ideen einfach so. Die Excludability, die hat etwas mit sozialen Regelungen zu tun. Das ist nicht nur eine, zum Teil ist das eine Sache auch des, sozusagen zum Teil ist die Excludability, die Non-Excludability natürlich auch eine Beschaffenheit von Ideen als kognitiven Produkten, die einfach sich fortpflanzen, aber diese Fortpflanzung findet statt unter bestimmten gesellschaftlichen Kontexten, und diese gesellschaftlichen Kontexte, die sind durch das unter anderem Patentwesen gekennzeichnet. Warum haben wir das Patentwesen? Wir haben es jetzt eigentlich vorbereitet, warum wir es haben, nicht? Weil so jemand wie ein Erfinder an die Gesellschaft kommt und sagt, ich bringe euch etwas Gutes, ich mache für euch etwas, womit viele Leute gesund werden können, woran viele Leute Freude haben oder sowas Ähnliches. Das heißt, ich verbessere euer Leben, aber ich sage euch eines, ich möchte dafür schon auch einen Nutzen haben. Und das heißt, ich hätte das gerne als Patent die ersten 10 Jahre oder wie lange das ist, bin ich der Einzige, der das machen kann. Ihr kriegt das, aber nur, wenn sie mir garantiert, dass die anderen nicht machen dürfen, damit etwas, und was ist das, die für materielle Wirtschaftsgüter selbstverständliche Knappheit, Holz, Erdöl gibt es nur in bestimmten Dosen. Bei Ideen, Vorschlägen, insbesondere Ideen, gibt es diese selbstverständliche Knappheit nicht. Diese Knappheit wird künstlich hergestellt, dadurch, dass man den anderen Leuten verbietet, das zu machen. Den anderen Leuten verbietet, diese Idee anzuwenden. Damit macht man aus der Idee ein Wirtschaftsgut, und dieses, weil Wirtschaftsgüter sind sozusagen nur machbar auf der Basis von Mangel, weil nur wenn es zu wenig davon gibt, kann man sie um einen Preis anbieten und verkaufen. Und damit hat man einen Preis für eine Idee. Und die damit verbundenen Probleme werde ich das nächste Mal vielleicht auch noch dann länger beschreiben. Hier wollte ich nur sagen, das ist einer der Gründe, warum das sogenannte geistige Eigentum, das Patentwesen, eine derartig zunehmende Bedeutung bekommt im Rahmen der Wissensgesellschaft, weil es darum geht, die intellektuelle Produktion, an der der Wirtschaftsfortschritt hängt, einzubauen in ein ökonomisches System, das verantwortlich ist der Volkswirtschaft, sagen wir mal so. Also als kleine Nebenbemerkung möchte ich vielleicht sagen, dass der in der Philosophie oft genannte Vorwurf des ökonomistischen Denkens oder so, also dass diese ökonomische Betrachtungsweise, das ist pragmatistisch, das hätte jetzt nur was mit Geld und mit Zahlen und mit Profit zu tun, der ist wirklich ausgesprochen kurzsichtig und verwechselt eine Handelsmentalität mit dem, was in der Ökonomie versucht wird. In der Volkswirtschaftslehre geht es darum, nach bestimmten Prinzipien Gedanken darüber zu produzieren, was das Allgemeinwohl ist, das Volkswohl ist und wie bestimmte Interventionen gesetzt werden müssen, damit für die gesamte Bevölkerung etwas Produktives herauskommt. Es ist nicht die Aufgabe der ökonomischen Theorie, sich zu beschäftigen mit Maximierungsbedingungen für Kapitalisten, um so mal so zu sagen.
Also ich möchte zwei Sachen anmerken zu diesem Ideenmarkt, den Sie angesprochen haben. Also zum Ersten, glaube ich, gibt es eine große Problematik bei diesem Ideenmarkt, was so eine gewisse Blasenbildung anbelangt. Also das Ganze wird gefüllt mit, im Endeffekt mit nichts, wird aufgeblasen, ein ganzer Industriezweig teilweise gründet sich auf solchen Ideen, der innerhalb kürzester Zeit wieder verschwinden kann. Diese ganze Blase kann unglaublich schnell platzen quasi, weil kein Inhalt da ist, keine Substanz da ist. Es bilden sich zum Beispiel irgendwelche Firmen, die Klingeltöne für Handys oder irgendwelche Handyspiele und solche Sachen entwickeln, und das ist dazu verurteilt, kurzlebig sein zu müssen. Das ist auch diesen Firmen von vornherein klar. Ja? Und das dahingehend sicher ein Problem. Und das Zweite ist vielleicht ein bisschen zynisch. Diese Idee mit den Durchfallmitteln war vielleicht nur ein Marketing-Gag von irgendwelchen Zucker- und Salzherstellern. Das kann man nie wissen, wer dahinter steckt.
Die Blasen sind, glaube ich, völlig real, das ist richtig. Das ist aber, wie soll ich sagen, das ist ein peripheres Phänomen an der Stelle und nicht das zentrale Phänomen. Wie soll man das mal sagen? Es gibt einen Unterschied zwischen der gloriosen Idee, Klingeltöne zu produzieren, und der Idee, um etwas zu sagen, dass Amazon, wenn man bestellt, gleichzeitig aufruft, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Sie wissen, was ich meine. Wenn Sie bei Amazon ein Buch bestellen, kriegen Sie sozusagen zur Ansicht, zur Orientierung die Interessen von Leuten, die so eine ähnliche Kaufentscheidung schon getroffen haben. Ja? Das ist eine klassische Idee. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, worüber wir da reden, wovon ich rede, wenn ich jetzt von einer Idee rede. Ja? Das ist nichts als eine Idee. Das kostet praktisch gar nichts. Und ich bin überzeugt, dass das Geschäftseinkommen von Amazon bedeutend multipliziert. Für nichts, ja? Für ein paar zusätzliche Datenbankabfragen, ja? Ich habe die Sachen sowieso in meiner Datenbank, und Google AdSense ist so ein ähnliches Problem, aber ich habe das alles in meiner Datenbank und ich brauche das nur zur richtigen Zeit an der Stelle noch einmal zu produzieren. Das ist alles vorhanden, das wird hier drauf gemacht, und die Person, die das sieht, sie kann es völlig ignorieren, aber es ist einfach eine neue Form dessen, dass man in eine Buchhandlung geht und dort unter F wie Franz Fanon schaut, und dann sieht man halt alle Bücher von Franz Fanon oder über Franz Fanon noch dort dazu. Und wenn man schon dorthin schaut und einmal Franz Fanon angeschaut hat, dann nimmt man vielleicht das nächste auch dazu. Diese Idee nur viel, viel breiter Weil das natürlich nicht, in einer Buchhandlung ist das lächerlich begrenzt, nach den Kategorien, die dort vorgegeben sind. Also das als Angebot an die Konsumentinnen zu machen, ist ein wirkliches geschäftspolitisches Meisterstück und kostet nichts, und man kann sich sozusagen jetzt die Frage stellen, das ist relativ gut auch so, ist so etwas patentierbar. Entsprechend gibt es ja diese Diskussionen sofort, ne? Das, der One-Click-Shop oder so ähnlich, ist das patentierbar? Und an der Stelle sieht man also auch gut, das ist nun echt nicht patentierbar. Ja? Das ist eine Idee, das kann jemand anderer auch machen. Ja? Das ist ein typischer Fall von Non-Excludability. Non-Rival und Non-Excludable. Und aber für Cash-Wert. Und das würde ich als die zentrale Sache nehmen. Also ich leugne nicht die Bubbles, aber das sind, glaube ich, obwohl es geistige Sachen sind, schon substanziell. Und mit der zynischen Bemerkung würde ich sagen, ich weiß nicht, selbst wenn das der Fall ist, selbst wenn es ein Werbegag ist, ist eigentlich der Effekt damit nicht abgewertet, weil wenn es so ist, dass man ein komplettes Hausmittel verwenden kann, früher hat man Hausmittel gesagt dazu, dass jemand ein solches Hausmittel verwenden kann, um tatsächlich den Durchfall eines Kindes zu heilen, dann bleibt, glaube ich, der Punkt nach wie vor vertretbar, dass damit für praktisch kein Geld ein hoher Wert erzielt ist. Wenn ich jetzt Ihren Einwand richtig verstanden habe.
Ich könnte dann genauso gut sagen, okay. Also vielleicht nur ein bisschen ein drastischeres Beispiel. Ich könnte da genauso gut ins Internet schreiben, naja, es gibt sicher sehr viele Leute, die haben sehr viel Stress, die müssen arbeiten, die müssen sehr fit sein, die brauchen ab und zu einmal sowas wie eine kleine Stärkung, naja, fangt einfach zum Rauchen an. Nikotin wirkt wie Nikotin super, das haut dann kurzzeitig Viere quasi, und natürlich ist die negative Wirkung von Nikotin schon bekannt, ja. Aber ich kann ja das für Mittel machen, wo es eben noch nicht bekannt ist und die als Fabrikant anpreisen, habe natürlich diese Wirkung, die ja offensichtlich auch vorhanden ist, aber natürlich auch einen Rattenschwanz von anderen Sachen dabei, die ich nicht beurteilen kann, ganz abgesehen davon, dass es mich persönlich schon extrem stört, wenn ich irgendwelche Threads lese, in Foren zum Beispiel, dass ich wirklich nicht weiß, von wem kommen die. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel eine, ist vielleicht, geht jetzt in eine andere Richtung, aber wenn ich einen Städtetrip mache und ich schaue mir die Hotels an und habe in dem Forum dann Einträge dabei von Leuten, die schon dort gewesen sind, dann weiß ich nicht, naja, welche Einträge sind jetzt von irgendwelchen Leuten, die bezahlt worden sind, da was Gutes reinzuschreiben oder von den Hotelbesitzern selbst oder was auch immer. Also ich möchte nur auf den Missbrauch hindeuten, ganz einfach, der sehr einfach wird, der quasi kein Problem mehr darstellt.
Das ist ganz richtig. Ja.
Wobei man ja sagen muss, dass diese Idee, die da beschrieben ist, ja völlig ohne Internet oder ohne sämtliche Zusatzsachen, die wir diskutieren, funktioniert. Also das ist schon was Grundlegenderes, finde ich.
Das Internet ist für die Verbreitung da, damit jeder weiß, in dem Fall ist.
Ja, wobei, also jetzt in dem Fall reicht es sozusagen, das mit Mundpropaganda zu verbreiten oder was weiß ich, in irgendeiner Zeitung zu veröffentlichen, oder also da braucht man nicht unbedingt das www dazu.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr hilfreicher Hinweis. Der Roma bezieht sich da auch nicht aufs Internet und auch gar nicht auf Open Source. Den Roma habe ich genommen, um deutlich zu machen, wie man im neoklassischen Wirtschaftsansatz versucht aufzugreifen, die Effektivität von geistigen Produkten. Ich habe den den Überschriftenbegriff habe ich noch nicht genannt, unter dem das sozusagen läuft, und das ist Wachstumstheorie. Also ökonomische Wachstumstheorie, Wachstum, das abhängig ist von solchen geistigen Faktoren. Und das sollte ich jetzt dann vielleicht doch auch gleich ergänzen. Er sagt eben, menschliche Kreativität und Wachstum hat etwas damit zu tun, dass wir Ingredienzien und Rezepte haben. Und wir sind nun mal Wesen, die nicht immer mit denselben Ingredienzien immer dasselbe machen, sondern wir finden neue Rezepte mit den bekannten und mit neuen Ingredienzien neue Sachen zu machen. Und die Rezepte sind es, die uns zu expandieren gestatten. Und die Rezepte sind das, was wir nicht so behandeln können wie die Ingredienzien. Und um das noch dazu zu sagen und diese Linie zu ziehen, dann sagt er noch was Folgendes, das ist was sehr, sehr was Wichtiges. Die klassische Theorie hat menschliche Arbeitskraft als Ingredienzien sehr wohl gesehen. Das sind die Leute, die in die Fabrik gehen, die ihre Arbeitskraft investieren. Und sofern sie das gemacht, sofern Menschen mit ihrer Arbeitskraft am Fortschritt arbeiten, gehört das in den klassischen Rahmen. Das reicht aber nicht, weil das, was den Fortschritt erzeugt, ist jetzt nicht die Tatsache, dass ein Mensch seine Arbeitskraft investiert, sondern dass ein Mensch seinen Verstand investiert und zwar die richtigen Lösungen findet. Das macht das Wachstum aus. Ne? Also sehr wohl der Einsatz des menschlichen Potenzials, aber nicht jetzt von Muskeln, sondern nicht von Brawn, sondern von Brain, sagt man auf Englisch. Nicht von Power, von Muskelpower, sondern von Brainpower. Und die Brainpower hängt zwar am Menschen, aber funktioniert nicht so wie der Mensch. Man kann, er sagt es an einer anderen Stelle, man kann tatsächlich, man ist tatsächlich von Menschen abhängig, wenn sie zum Beispiel Rechenleistungen vollziehen sollen. Wenn man Rechenleistungen vollziehen soll, dann braucht man Menschen dazu, und diese Menschen sind Arbeitskraft, die muss man bezahlen, ganz im klassischen Sinn. Die Alternative dazu, das andere ist, dass jemand die Idee hat, dass man Rechnungen anders formuliert, dass man Rechnungen anders durchführt, sodass das leichter geht, also sodass es automatisch geht. Und das ist ein Wirtschaftsfortschritt, der aber nicht an der Arbeitskraft ist, sondern an der Idee. Ein anderes Beispiel will ich noch sagen, das mir auch besonders attraktiv zu sein scheint und ganz simpel ist. Ich liebe ihn wegen seiner zum Teil sehr, sehr schlüssigen und simplen Beispiele, und zwar Coffee Cups, also diese Starbucks Becher, ne? Kaffeebecher. Und er sagt, bis 1995 war es so, es gibt drei verschiedene Größen, er nennt nicht Starbucks, ist wurscht, irgendwelche also Takeaway-Kaffeegeschäfte. Und diese Takeaway-Kaffeegeschäfte haben drei verschiedene Größen von Kaffee. Und jeder von diesen Bechern hat einen Deckel drauf, sodass man also drei Größen hat und drei Größen von Deckeln. Ja? Und dann ist irgendjemand draufgekommen, das ist ähnlich mit der Dehydration, ja? Dann ist irgendjemand draufgekommen, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, drei verschiedene Größen von Deckeln zu haben, und hat die Becher und die Deckel so entwickelt, dass für die drei verschiedenen Größen von Bechern ein einziger Deckel ausgereicht hat. Und das bringt. Das bringt einfach Ersparnisse. Sozusagen ganz simpel. Und das ist eben etwas, diese Form von Ersparnis, die gleichzeitig ein Wachstumspotenzial enthält, ist nichts, was abhängig ist davon, dass da jetzt eine Person die Deckel draufsetzt oder nicht. Das spart vielleicht ein bisschen Zeit und Mühe ein, aber in Wirklichkeit hängt es nicht an der menschlichen Arbeitskraft, sondern es hängt an jemandem, der diese Idee hat. Und von da möchte ich nochmal zurück den Blick auf den André Gorz, mit dem ich begonnen habe, machen, weil nämlich jetzt genannte Besonderheit von geistig angestoßener Wirtschaftsproduktivität, weil die eine Perspektive darstellt, für den Gorz auch ausgesprochen wichtig ist, und die der Gorz aber jetzt in einem anderen Rahmen sieht. Der André Gorz nimmt diese Beobachtung, auch die der Roma auch macht, dass es nicht mehr der Mensch in seiner Arbeitszeiterfüllung ist, der den Wert schöpft, sondern dass es die richtig eingesetzte Idee der Menschen in diesen Arbeitsprozessen ist, die den Wert schaffen. Der nimmt die auf und fusioniert sie mit einer marxistischen Analyse. Also mit der marxistischen Analyse, die sagt, es ist eigentlich ja, indem der Mensch zur Arbeitskraft geworden ist, in dem industriellen Kapitalismus-System, ist ja vom Menschen das abgespalten worden, was ihn eigentlich ausmacht, seine Kreativität, seine Selbstverständnisfähigkeit, seine Spontaneität, und man hat ihn, um's also kurz zu sagen, zum Fließbandarbeiter degradiert. Und man hat, da kommt übrigens Chemiebeispiel, Beispiel aus der Chemie, kommt da vom hier in einem Zitat damit herein. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, wenn Sie es sich dann mal anschauen. Also der nächste Schritt ist der, dass die Wissenschaft, also es gibt den Prozess, in dem die Menschen hineingezwungen werden in den Wertschöpfungsmechanismus, Wertschöpfungszwang der kapitalistischen Industrieproduktion. Es gibt darüber hinaus dann eine Tendenz, dass die Wissenschaft, die Forschungsentwicklung, die gedacht wird zunächst einmal als von außen kommend, als ein Faktor, der die Fabriken reguliert, also als angewandte Wissenschaft, die es den Menschen noch die sozusagen mehr Produktivität aus den Menschen heraus erholen sollen, dass auch diese Wissenschaft nun selber unterworfen wird dem kapitalistischen Verwertungszwang und als Wissenschaft nur mehr das produzieren soll, also auch produzieren soll nach denselben, nach derselben Logik, nach der Sachgüter produziert werden sollen, also automatisierte Erkenntnis von automatisierte Entwicklung von Erkenntnissen, die man sinnvoll einsetzen kann, um Geld zu machen, um Wert zu schöpfen. Und da ist es nun so, da komme ich jetzt wieder zurück zu Roma und zu dieser Verbindung, dass mit solchen einfachen Beispielen wie der Dehydrationstherapie oder der Deckelgrößenangleichung deutlich wird, dass unter solchen Umständen der größte Effekt nicht durch Steigerung von Arbeitsstunden, Steigerung von Arbeiterpotenzial oder sonst irgendwas entsteht, sondern diese Effekte entstehen schlicht und einfach nur, wenn es den Leuten gut geht, unter Anführungszeichen jetzt. Diese wirtschaftsförderlichen Effekte entstehen, wenn die Leute sich entsprechend locker entfalten können, entwickeln können. Das sagt jetzt nicht der Roma, aber es ist impliziert im Roma, das sagt der André Gortz, sagt das, und das sagt er jetzt auch nicht aufgrund von idealistischen, die Welt soll schön sein, Vorstellungen, sondern er belegt das mit der neuen Betriebsplanungs- und Personalentwicklungslehre, hat eine ganze Reihe von schönen Zitaten, wo drin steht, also im Prinzip der ganze neue Modus von wir schätzen unsere Mitarbeiter, wir fördern die Motivation unserer Mitarbeiter, wir machen Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und sonst was, wir geben ihnen die Möglichkeit, selber was vorzuschlagen und so. Wir betrachten die Benutzer, also es ist wieder User Productivity, wir betrachten unsere Mitarbeiter als unsere besten Freunde und Kunden, Freunde und Kritiker gleichzeitig oder sowas. Das ist ja eine Rhetorik, die sich immer wieder findet, immer neu und immer verstärkt findet. Und diese Rhetorik ist nicht nur Rhetorik, sondern die hat als Basis die Beobachtung, dass unter solchen Umständen es tatsächlich für den Betrieb wichtig ist, dass die Leute sich mit dem Betrieb identifizieren und dort etwas tun, womit sie sich identifizieren können. Nur wenn sie selber was tun, was ihnen sinnvoll erscheint, kommt was raus, was in dem Betrieb produktiv werden kann. Und das wird dann jetzt von André Gortz in Beziehung gesetzt zum einerseits zur Ich-AG, also zur jede Person ist sein eigener Unternehmer. Das könnte man auch wieder sehr zynisch sehen, natürlich. Aber auch, das ist die andere Seite dieser Ich-AG-Rede, auch als ich bin ich selbst, indem ich arbeite. Also der André Gortz sieht die Möglichkeit, unter diesen genannten Bedingungen eine Renaissance, eine Neubelebung der Idee einer postkapitalistischen auf Interesse, Selbstverwirklichung, Kommunikation aufbauenden Wirtschaftstätigkeit. Und die Konsequenzen daraus zieht unter anderem, Sie können es sich hier dann ansehen, noch ein bisschen näher, die Konsequenzen daraus zieht eine Gruppe, die sich Ökonux nennt, also Ökonomie und Linux. Das ist eine seit längerer Zeit schon aktive linke Theoriegruppe, die die Konsequenzen für fortschrittliche Ökonomie aus der Open-Source-Bewegung im Rahmen einer marxistischen Theoriebildung weiterentwickelt, also zum Beispiel um nur einen typischen Titel zu nennen, die GPL-Gesellschaft, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und Eigentum und Produktion am Beispiel der freien Software. Hier gibt es eine größere Anzahl von Texten, die Sie sich ansehen können. Franz Narada ist vielleicht manchen bekannt, ist ein Wiener. Die Ökonux-Gruppe hat März, glaube ich, nächsten Jahres einen Kongress wieder. Der letzte Kongress von Ökonux war in Wien hier, unter anderem genau in diesem Hörsaal. Die Akten davon finden Sie da auch irgendwo verstreut. Ich habe es über die Runden gebracht. Ich höre jetzt hier mal auf, wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und wir sehen uns im neuen Jahr. Danke.